Meistens sind es die Dinge, dass man neben dem Beschallen der Patienten, was so als Hauptaufgabe gesehen wird, dass die Patientenversorgung da ist, die Nebenaufgaben da sind. Und wenn wir halt mehr wären, sage ich mal, dann könnte man das parallel abarbeiten. Und solange wir nicht mehr sind, müssen wir es nacheinander machen und das gibt dann Druck. Man hat eine andere Art von, also eine andere Belastung, die ist halt mehr psychisch, weil man ja immer gucken muss, ist das, was das Gerät auch jetzt macht, richtig.
Willkommen zu Klinik Klartext Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch verschiedene Berufsgruppen in der Klinik vorzustellen und euch auf dem Laufenden über unser Engagement zur besseren PatientInnenversorgung zu halten. Willkommen zurück zu Klinik Klartext Operation Entlastung. Ich bin Sandra, stark, dass ihr wieder dabei seid. Ich blicke hier in ein strahlendes Gesicht, nämlich Angela aus der Strahlentherapie der Medizinischen Hochschule. Schön, dass du da bist, stell dich doch kurz vor.
Hallo, ich bin Angela aus der Strahlentherapie. Wie gesagt, ich bin inzwischen seit 26 Jahren hier in der Strahlentherapie der MHH tätig.
Und was ist genau deine Berufsbezeichnung? Also bist du Pflegekraft oder?
Nein, ich bin Medizintechnologin, heißt das inzwischen, für Radiologie.
Okay, und arbeiten bei euch auch Pflegekräfte oder?
Ja, wir haben onkologische Pflegekräfte, die für die Patientenversorgung, für die Tumorpatienten speziell eine Fachweiterbildung gemacht haben.
Okay. Und warum hast du dich für die Uniklinik entschieden? Also warum gerade MHH?
Ich habe die Ausbildung hier gemacht in Hannover an der MHH, an der MTA-Schule damals. Und mir gefällt das Arbeiten im Team, also dass so viele Fachbereiche sich zusammengeschlossen haben und eben ja der Patient so ganzheitlich behandelt werden kann.
Habt ihr bei euch auf Station eine hohe Verantwortung? Also wie ist so das so die Zusammenarbeit mit den Ärztinnen?
Auf jeden Fall haben wir eine hohe Verantwortung. Wenn Patienten zu uns kommen, ist das so, nach der Neueinstellung behandeln wir sie im Grunde genommen viel selbstständig. Wir machen auch Kontrollaufnahmen, die dann die Ärzte auch anschauen. Aber im Grunde genommen läuft die Behandlung dann in unseren Händen ab.
Und wie läuft so eine Behandlung ab? Also wie läuft so ein typischer Tagesablauf bei euch ab? Das ist ja anders als bei uns jetzt im Bettenhaus auf den Stationen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir ankommen und uns umgezogen haben, fahren wir die Geräte warm. Das heißt, wir prüfen die Geräte und schauen auch hinten in den Geräteraum, Gasdruck, Wasserdruck, ob da irgendwo ein Leck ist. Kontrollieren das Gerät ohne Patienten. Also wir bestrahlen auch unsere verschiedenen Energien einmal ab und gucken, ob die Tür richtig schließt und ob sie aufgeht und ob bestimmte Sicherheitssysteme und die Laser und alles stimmen.
Und wie viele seid ihr dann so in einer Schicht?
Also wir haben ja insgesamt drei Linacs, also drei Beschleuniger, an denen wir arbeiten und ein CT. Und zurzeit sind nur zwei Geräte besetzt und das dritte Gerät wird bald besetzt, weil es jetzt die Einarbeitung gibt. Das ist halt komplett neu. Das Gerät, also es wurde ersetzt und wir sind dann zu zweit und wir müssen auch gesetzlich vorgeschrieben zu zweit arbeiten, weil wir wie Piloten und Co-Piloten im Grunde genommen im Schaltraum sitzen und uns gegenseitig auch noch kontrollieren müssen, weil die Verantwortung halt sehr groß ist. Wenn wir bestrahlen und einmal auf den Knopf drücken, dann kommt die Bestrahlung raus und dann müssen wir halt sicher sein, dass es richtig ist, was wir machen.
Ist gefährlich, ne?
Also wir haben sehr viele Sicherheitssysteme und der Patient wird halt vorher von uns in der Planung, in der CT-Planung so weit vorbereitet, dass wir auch ein Foto von ihm haben und wir ordnen ihm einen Barcode zu. Mit diesem Barcode wird er dann hinterher auch am Gerät angemeldet und dazu gibt es einen zweiten Barcode, der wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert. Der wird dann am Gerät eingelesen. So dass wir recht sicher sind, dass der richtige Patient zu den richtigen Daten aufgerufen ist. Das war früher nicht ganz so einfach. Also das ist schon eine ganz schöne ein ganz schöner Fortschritt für uns, dass wir das alles so ein bisschen automatisiert haben. Da musste man da einfach noch mehr aufpassen. Ja. Wir haben ja oft auch Namensgleichheit oder Ähnliches oder ein Patient hört schlecht, kommt aus der Wartezone, setzt sich in die Kabine, zieht sich um. Und das wird dann durch dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip des Barcode-Scannens sozusagen verhindert.
Also irgendwie doppelte und dreifache Sicherheit war mir gar nicht so klar, aber wo du das jetzt sagst, ja, verständlich, ne?
Ja, also es muss halt wirklich immer der richtige Patient sein und die richtigen Bestrahlungsparameter aufgerufen werden. Und durch dieses Barcode-System ist das recht sicher.
Und fühlt man sich da unter Druck gesetzt, dass man so eine hohe Verantwortung hat?
Ja, für uns ist das, sage ich mal, der Alltag. Wir haben uns halt dran gewöhnt, aber es ist so, man hat halt immer diesen Kontrollblick. Also ich sag mal so, für den Außenstehenden sieht das so aus, dass wir vielleicht da im Schaltraum sitzen und Knöpfe drücken und bestimmte Parameter aufrufen, aber für uns selbst ist es schon eine Arbeit, die im Hintergrund auch läuft. Wir müssen zum Beispiel auch sicherstellen, dass kein Bett irgendwo an dem Gerät so nah dran steht, dass es während der Bestrahlung möglicherweise einen Crash gibt und das Gerät beschädigt wird. Ich meine, die Geräte sind auch sehr teuer, also wir müssen auch immer diesen Rundumblick haben, dass alles sicher ist, dass kein Patient seinen Rollator dahingestellt hat oder so, was wir gerade nicht gesehen haben, weil wir mit dem Rücken dazu standen. Also wir müssen wirklich immer gucken, jedes Detail zählt.
Wie ist das mit eurer eigenen Sicherheit? Also müsst ihr die ganze Zeit Schutzkleidung tragen?
Nein, gar nicht. Also wir haben ja die ganz dicken Wände und ein Labyrinth. Also wir müssen einmal so um die Kurve gehen, wenn wir den Raum betreten, und ganz dicke Türen, die bis zu 3 Tonnen wiegen. Und die gehen auch zu, bevor der Patient bestrahlt wird. Die Bestrahlung an sich läuft dann so ab, dass wir im Schaltraum sitzen und die erst nach der Bestrahlung wieder in den Raum treten. In dem Raum ist auch ein besonderer Abzug, um die eventuell bei höheren Energien entstehenden Aktivierungen dann abzusaugen. Also es kann ein bisschen Ozon entstehen oder sowas in der Luft. Und wir haben da einen ganz speziellen eine Luftabsaugung. Also die ist viel höher als in den anderen Räumen. Einfach, um sicherzustellen, dass, wenn wir dann in den Raum gehen, diese Aktivierung schon weggesaugt ist.
Schwangere dürfen ja dann wahrscheinlich trotzdem nicht bei euch arbeiten. Wie ist das mit der Bestrahlenbelastung? Also du sagst gerade, eigentlich seid ihr geschützt, aber hat man da nicht Angst, dass man doch irgendwie mal was abbekommt?
Also das wäre dann der Fall, wenn man im Raum bleibt. Dann könnte man was abbekommen. Und das sollte nicht passieren. Wir haben so einen Schalter und der Letzte muss den drücken, der den Raum verlässt. Also, und von daher gesehen ist da auch eine Sicherheit eingebaut, dass wir durch so eine Schranke gehen, so eine Lichtschranke, wenn wir den Schalter betätigt haben, und wenn dann eben noch einer durchgehen würde oder so, dann geht die Tür halt nicht mehr zu. Man kann die auch von innen öffnen. Also selbst wenn jemand die aus Versehen mal zumachen würde, ist man da schon abgesichert. Aber man muss natürlich immer Acht geben, weil manchmal sind ja mehr als 3 Personen mit drin. Wenn da auch die Anästhesie mit drin ist, dann muss man wirklich nochmal zählen, sind alle rausgekommen, bevor man den Knopf drückt. Weil auch die vielen Kameras, die wir haben, die auch fast alles erfassen, man kann sich trotzdem in einem der Ecken verstecken.
Wer will sich denn in so einem Untersuchungsraum verstecken, ne?
Aber ja, das glaube ich.
Wir haben das ganz, 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 ganz selten. Aber es kommt doch mal vor, dass wir irgendwie einen Patient oder eine Patientin bekommen, die bei euch in der Bestrahlung waren. Ne? Dann kommen die auf Station und ich meine, die bringen immer so einen Zettel mit, wo dann irgendwie, oder die sagen dann schon so, oh, halt ein bisschen Abstand, ich strahle noch oder so. Also ist das so?
Nein, in der Strahlentherapie ist das nicht so. Also unsere Patienten strahlen nicht, aber die Nuklearmediziner. Die
dann verwechsel ich das.
Und die Patienten strahlen tatsächlich, da sollte man tatsächlich als Schwangere oder auch Kinder sollten nicht in die Nähe kommen, die sollten dann so einen Tag oder 2 Tage Abstand halten von 2 Metern, bis das dann mehr abgeklungen ist. Aber das sind nicht wir. Da
okay.
So, wenn die Patienten nach der Strahlentherapie in die Nuklearmedizin gehen und nicht umgekehrt. Aber die werden trotzdem auch aus der Nuklearmedizin entlassen und können in die Straßenbahn. Also es kann auch sein, dass, wenn man in der Straßenbahn sitzt, neben einem Patienten sitzt. Ganz so gefährlich ist es dann auch wieder.
Ja, sieht man ja nicht, dass die irgendwie leuchten oder so. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ruft ihr die Patienten ab, wie es euch passt? Habt ihr da Prioritäten oder habt ihr feste Zeiten wirklich? Also haben die Termine?
Die haben Termine. Mhm. Okay. Also die meisten sind ambulant und so, ja, so 10 Patienten, bis zu 10 Patienten sind von der Station, meistens von unserer eigenen.
Mhm. Und dann kommen die bei euch an und wie läuft das ab? Also ich kann mir vorstellen, dass die auch Angst haben, gerade so, wenn es das erste Mal auch Bestrahlung ist.
Ja, das ist halt so, das allererste Mal kommen sie ja ins Planungs-CT, da wird ihnen ja schon ein bisschen die Angst genommen vor dem Bestrahlen, weil wir sie ja da schon einweisen und ihm in etwa erklären, was dann auf sie zukommt. Bei der Bestrahlungsplanung im CT ist es so, sie werden zum Beispiel, wenn sie im Kopf einen Tumor haben, werden sie auf den Tisch gelegt und sie bekommen eine Maske. Und viele haben ja Platzangst und diese Maske wird aus so einem Plastikmaterial hergestellt. Dieses Plastikmaterial wird in einem Wasserbad erwärmt und das wird dann weich, so wie Kaugummi. Und das hat vorher so kleine, klitzekleine Löcher und wenn es dann übers Gesicht gezogen wird, werden diese Löcher größer. Und es wird dann rechts und links der Ohren dann auf einer Schiene festgemacht. Und diese Vorstellung ist natürlich für viele sehr beängstigend. Also im Grunde genommen muss man da bei jedem Patienten dabei sein und ihm sagen, ja, es ist richtig, auch wir hätten die Angst und die Sorge, dass es irgendwie das unangenehm ist und ihnen auch diese Angst zugestehen. Einfach sagen, ja, es ist so, es ist jetzt nichts, was Spaß macht, aber manchmal kann man auch ein bisschen das so vergleichen, vielleicht um die Patienten abzulenken, wie bei der Kosmetik, es wird warm und feucht, machen sie die Augen zu und damit kann man manchmal die Patienten so beruhigen, dass sie zumindest mitmachen und das Ganze verklebt auch nicht mit den Haaren, Gott sei Dank. Also ich sage manchmal, es ist wie Kaugummi, aber es, Gott sei Dank klebt es nicht mit den Haaren zusammen, sonst wäre das ja wirklich fatal. Und diese Maske, die wird dann angefertigt, so dass der Kinn- und Nasensteg so ein bisschen geformt werden. So im Grunde genommen ein Abdruck vom Gesicht. Und der Patient muss darunter liegen und bekommt zwar Luft, aber er kann den Kopf dann halt nicht mehr nach links und rechts drehen, was natürlich für die Genauigkeit der Bestrahlung sehr wichtig ist. Also das ist natürlich ein super Vorteil. Früher wurde das teilweise ins Gesicht wurden Anzeichnungen ins Gesicht gemacht. Und der Patient konnte dann nach rechts oder links gucken und damit wurde die Bestrahlung sehr ungenau. Aber durch die Erfindung dieser Masken ist die Bestrahlung halt sehr genau geworden und hat halt einfach sehr viele Vorteile, um das, was wir machen wollen, durchzuführen. Aber es ist halt auch schwierig, die Patienten davon zu überzeugen. Und am schlimmsten ist es natürlich, wenn man Kinder davon überzeugen muss. Das ist auch sehr schwierig.
Ja, kann ja dann auch keiner daneben sitzen und Händchen halten, ne?
Ja,
oder?
Wir werden dann in Anästhesie, also in Narkose, bestrahlt.
Ja, stimmt, hattest du gerade gesagt, Anästhesie, ne? Dann, also vor allem wahrscheinlich bei Kindern, oder?
Genau, bei Kindern. Und je nachdem, wie alt die sind, machen die auch teilweise wirklich mit und machen es auch ohne Anästhesie. Weil die müssen bei jeder Bestrahlung dann eine Anästhesie bekommen. Die müssen ja reproduzierbar gelagert werden, was ja bedeutet, wenn ich im CT diese Maske angefertigt habe, genauso muss der Patient wieder liegen. Wenn er das erste Mal bestrahlt wird und das zweite Mal und das letzte Mal. Also jedes Mal muss er genauso liegen, um eben das Zielgebiet dann genauso zu erfassen. Das ist sozusagen die kreative Seite des CTs. Wir müssen da wirklich uns anschauen, kann der Patient so liegen, müssen wir den höher lagern, hat er einen Rundrücken oder wie liegt der überhaupt? Weil der muss bei der ersten Bestrahlung bis zu 15, 20 Minuten liegen, bis dann alle Kontrollaufnahmen gemacht sind und die Bestrahlung gemacht ist und wir dann zum Schluss nach der Bestrahlung diese Anzeichnungen machen, damit wir die Bestrahlung das nächste Mal schneller durchführen können und die Anzeichnungen dann wiederfinden. Wir machen sie teilweise auf die Haut, je nachdem, wo wir den Patienten bestrahlen. Ansonsten auf die Maske.
Du kannst ja wahrscheinlich so eine Untersuchung dann auch nicht abbrechen, oder? Also gab es schon mal einen Moment, wo dann jemand gesagt hat, okay, kriege ich locker hin und dann während der Bestrahlung gesagt hat, oh Gott, ich habe jetzt Angst, ich habe Platzangst, holt mich hier raus?
Also es kommt schon mal vor, wenn jemand einen Hustenanfall hat, dass man kurz abbrechen muss oder unterbrechen muss. Muss man vorher halt auch ganz schön einschätzen können, ob das jetzt machbar ist oder nicht. Mhm. Aber es gibt natürlich Momente, wo man es tatsächlich abbrechen muss. Aber das Gerät merkt sich die Einheiten, die wir nicht bestrahlt haben, so dass man das nächste Mal diese Einheiten applizieren kann. Das ist halt auch sehr von Vorteil.
Jetzt kommen ja zu euch eigentlich nur PatientInnen, die schwer krank sind. Sonst müssten sie nicht bestrahlt werden. Ne? Wie geht ihr damit um?
Ja, die meisten sind tatsächlich sehr schwer krank, aber wir haben tatsächlich auch gutartige Patienten, die zum Beispiel einen Fersensporn haben, die Schmerzen haben dadurch, dass sie diesen Fersensporn haben. Und wenn wir den bestrahlen, gehen die Schmerzen weg. Also wir können auch Patienten bestrahlen, die gutartige Krankheiten haben.
Ach, siehste, ich glaube, mit Bestrahlung verbindet man immer sofort irgendwie was Malignes.
Ja, meistens sind es tatsächlich schwerkranke Menschen, aber ich sag mal, die Mehrzahl der ambulanten Patienten, haben auch Tumoren, die halt sehr weit verbreitet sind in der Bevölkerung und wie Brustkrebs oder Prostatakrebs bei den Männern. Und Brustkrebs können Männer und Frauen bekommen, also da haben natürlich die Frauen mehr Brustkrebs, aber das sind dann so relativ einfache Patienten, sage ich mal, wenn sie nicht noch andere Erkrankungen schon dazu haben. Und je nachdem, in welchem Alter sie das haben, kann man sagen, dass das die einfacheren sind. Wir haben natürlich aber auch schwerkranke Patienten oder auch Spezialpatienten, was ja natürlich für die Uniklinik besonders ist. Also das macht das Arbeiten ja auch so abwechslungsreich. Wir haben Patienten, die vor einer Knochenmarkstransplantation stehen. Die bekommen eine Ganzkörperbestrahlung zum Beispiel von Kopf bis Fuß und das an 3 Tagen zweimal täglich in einem der Schemas ist das so vorgesehen. Oder andere Patienten, die spezielle Tumoren, also einzelne Herde in der Lunge haben, die man gut bestrahlen kann. Die bekommen dann eine Hochpräzisionsbestrahlung, stereotaktische Bestrahlung heißt die. Die kann man in der Lunge also machen und das ist sehr aufwendig, aber lohnt sich halt für diese Patienten. Oder auch in der Leber gibt es so einzelne kleine Herde, die man dann gut bestrahlen kann mit einer hohen Dosis und sehr genau. Das hatte man früher noch nicht so gekonnt, aber das sind so die Herausforderungen, wo man zwar längere Zeiten investiert, um diese Patienten zu lagern, um sie zu planen, aber für den Patienten-Benefit ist das eine tolle Sache. Also einfach, das sind halt dann Maßstäbe, die nicht an jedem Krankenhaus oder in einer Praxis oder so überall zu finden sind, glaube ich. Also das ist dann schon speziell Krankenhaus. Und auch die Patienten, die vorher Chemo haben, sind natürlich auch nicht so einfach, aber da haben wir ja eine gute Verbindung durch die Ärzte, die sagen uns, welche Patienten haben Chemo, wann können die drankommen, wie lange das so dauert. Manchmal ist es natürlich, wenn die Chemo spät angehängt werden, auch unser Spätdienst, der dann länger geht. Das ist dann ärgerlich, aber es ist manchmal halt auch nicht anders zu machen, wenn der Patient schlechte Venen hat oder irgendwie die Apotheke nicht rechtzeitig die Chemotherapeutika geliefert hat. Also da gibt es ja immer so viele kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen und wenn dann eins nicht greift, dann ist es leider bei uns in der Strahltherapie auch mit den Geräten so, die Geräte fahren in einem Tempo. Wenn man sich da einmal sozusagen eine längere Verzögerung geleistet hat, weil ein Patient sozusagen nicht in seinem Slot, in seinen 10 Minuten fertig geworden ist oder in seinen 20 Minuten, die vorgesehen waren, dann hängt das hinten dran. Auf der Autobahn, wenn man im Stau steht, kennt man das, kann man hinterher vielleicht ein bisschen schneller fahren. Aber hier ist es wirklich immer, das Gerät fährt sein Tempo und man kann es also so gut wie nicht aufholen.
Wo liegen denn bei euch die größten Herausforderungen im Arbeitsalltag oder die Belastungen auch?
Meistens sind es die Dinge, dass man neben dem Bestrahlen der Patienten, was so als Hauptaufgabe gesehen wird, dass die Patientenversorgung da ist, die Nebenaufgaben da sind. Also im Grunde genommen, wir haben zum Beispiel Schüler, ich bin auch mit Praxisanleiterin und die Aufgaben auf einmal kommen und wir sie in Reihenfolge bringen müssen. Und wenn wir halt mehr wären, sage ich mal, dann könnte man das parallel abarbeiten. Und solange wir nicht mehr sind, müssen wir es nacheinander machen und das gibt dann Druck. Wenn man eben gleichzeitig einen Schüler einweisen muss oder müsste und einen Patienten versorgen muss und vielleicht noch das Wasserbad reinigen muss, dann hat man drei Aufgaben, die man sicherlich bewältigen kann, aber man muss sie in Reihenfolge bringen und dadurch entsteht einfach Druck, weil der nächste Patient, der dann nach dem Wasserbad mit zum Beispiel einer Maske versorgt werden will, der steht dann auch schon vor der Tür und das Wasser müsste warm sein. Mhm. Aber das ist ein großes Wasserbad, bis das warm ist. Also da muss man schon pfiffig sein und in die Teeküche gehen und ein paar Wasserkocher heißes Wasser reinmachen, weil wir brauchen 65 Grad für diese Masken und dann beschleunigt man das ein bisschen.
Da muss die Maschine Mensch dann schneller fahren. Ich meine, das geht ja grundsätzlich, aber eben auch nicht auf Dauer, ne? Also da ist man dann wahrscheinlich schon ganz schön erschöpft, wenn man nach Hause geht.
Ja. Ne? Einfach, weil viel im Hintergrund so abläuft. Man macht das eine und das andere muss man eigentlich auch machen. Die Bestellung wartet noch. Man muss noch mal gucken, ob im Lager alles liegt oder die Handschuhe noch
auffüllen?
Auffüllen oder irgendwas anderes, den Wäschewagen ausräumen. Manchmal ist das so tatsächlich, wenn wir so schlecht besetzt sind und viele krank sind, dass einfach der Wäschewagen 2 Tage da steht. Und erst wenn dann ein Joker da ist, sozusagen, ausgeräumt werden kann und ja, unser Lager wieder bestückt werden kann. Und manchmal suchen dann schon die Kollegen, ja, wo haben wir denn, hast du Wäsche bestellt? Ich sage, ja, habe ich schon vorgestern gemacht, aber ja, wenn da keiner dazu kommt, in der anderen Schicht vielleicht auch die Wäsche auszuräumen, ist es halt einfach, ja, dann bleibt die Arbeit auch mal liegen. Und dann schickt man die Kollegen zum Wäschewagen und sagen, ja, ihr könnt den Wagen selber ausräumen, wenn ihr die Zeit dazu habt, oder ihr nehmt euch halt einen Stapel mit.
Was braucht es denn, damit ihr entlastet werdet und du deine Arbeit noch ganz lange so gerne machst?
Auf jeden Fall ein paar Hände mehr, also auf jeden Fall Personal. Das braucht es, dann kann man sich dem Schüler halt in Ruhe widmen, während der andere das CT fährt, was notwendigerweise gleich gefahren werden muss. Also wir haben nicht nur die Linearbeschleuniger, wir haben zum Beispiel auch das Afterloading, da werden radioaktive Stoffe appliziert und an dem Fall, an den ich mich jetzt erinnere, ist tatsächlich so gewesen, dass der Tumor mit so Röhrchen durchspickt war und der Patient musste vorher ein CT bekommen, damit man gucken kann, werden diese radioaktiven Substanzen an die richtige Stelle dann appliziert, und der musste dann sofort anschließend im Afterloading bestrahlt werden. Und das macht natürlich Stress. Es war auch an einem Tag, wo es eigentlich ungeplant war. Normalerweise haben wir so geplante Tage, wo das Afterloading läuft, und das war ein völliges Überraschungsei. Und solche Dinge bringen dann schon Druck mit sich. Denn die Aufgaben müssen irgendwie gelöst werden und dann arbeitet man tatsächlich auf Hochtouren. Auch wenn zum Beispiel ein Gerät ausfällt, das ist auch so. Man muss sich das so vorstellen, diese Beschleuniger sind ja den ganzen Tag die werden den ganzen Tag gefahren. Wenn man es mit dem Auto vergleicht oder so, das ist wie, als wenn man jeden Tag von München nach Hannover fährt und zurück. Mhm. Und wir haben Wartungstermine regelmäßig, die werden auch eingehalten. Wir checken die Geräte vor jedem Bestrahlungstag. Es gibt einen Wochencheck, es gibt einen Monatscheck, eine vierteljährliche Wartung, eine halbjährliche, eine Jahreswartung. Und nichtsdestotrotz ist natürlich da ein Verschleiß. Und es kann einfach mal mitten irgendwo in der Bestrahlung passieren, dass das abbricht, das Gerät. Es merkt sich, wie weit es bestrahlt hat. Der Patient muss runtergenommen werden. Und es kann sein, dass es den ganzen Nachmittag nicht mehr läuft. Und wir müssen die ganze Terminorganisation umstellen und die Patienten dann anrufen und sie vertrösten, ihnen etwa sagen, wann sie wiederkommen können, beziehungsweise ihnen raten, am nächsten Morgen nochmal anzurufen, damit wir ihnen dann am nächsten Morgen sagen können, wie es weitergeht. Und das verursacht auch sehr viel Stress. Also das gibt es und das kann man halt auch gar nicht vorher planen. Das ist stressiger, als wenn wir ganz normal unsere Patienten abarbeiten, unsere beiden Geräte. Das eine läuft ja bis 18.30 Uhr und das andere ist 20.30 Uhr zurzeit. Und jetzt wird ja das neue Gerät eingearbeitet, also werden die Kollegen eingearbeitet. Und ja, das gibt natürlich dann auch Spitzen. Wenn man solche Patientenzahlen, wir reden jetzt ungefähr täglich von 100 Patienten.
Ui, ja, siehste, habe ich gar nicht gefragt. Das ist ja interessant. Also 100 ist schon eine ganze Menge, ne?
Wenn davon so 25 angerufen werden müssen und umterminiert werden müssen, das ist dann schon wichtig. Man muss auch bei jeder Diagnose gucken. Es gibt Patienten, die müssen tatsächlich 5-mal die Woche bestrahlt werden. Dann müssen die trotzdem kommen und ans andere Gerät. Es gibt Patienten, die müssen nur 2-mal die Woche bestrahlt werden. Manche werden nur einmal bestrahlt, also grundsätzlich nur einmal. Eine Einmalbestrahlung gibt es auch. Es gibt welche, die werden, also jedes Muster ist anders. Jeder Patient ist anders, es ist sehr individualisiert. Wir haben Patienten, die werden dann 3-mal die Woche bestrahlt. Und man muss immer gucken, wann ist er das letzte Mal bestrahlt worden. Kann er noch Pause machen diese Woche? Ist das sozusagen von den medizinischen Gesichtspunkten ja für den Patienten möglich oder nicht? Und so müssen wir dann jeden Patienten einzeln checken.
Ich finde, das klingt nach einer ganzen Menge. Also ihr braucht definitiv mehr Personal. Vielleicht magst du zum Abschluss noch mal sagen, warum es so toll ist, in der Strahlentherapie zu arbeiten.
Ja, das ist, glaube ich, diese Kombination aus der Begegnung mit den Menschen in einer sehr vulnerablen, empfindlichen Lage, die sehr dankbar dafür sind, dass man da ist, und gleichzeitig auch diese Herausforderung mit der Technik. Also wir haben ja, seit ich da arbeite, ich weiß nicht, wie viele neue Bestrahlungsbeschleuniger bekommen und wie oft die Software gewechselt, aber ich sag mal so, die Software wechselt so alle 5 Jahre und zum Beschleuniger vielleicht alle 10 Jahre. Und da wir ja 3 verschiedene haben, ist das ja dann auch immer nicht gleichzeitig, sondern zeitversetzt, so dass man im Grunde genommen immer die Herausforderung hat, was Neues zu lernen. Und das macht ja auch irgendwo Spaß, auch wenn es erstmal anstrengend ist. Und dann begleitet man sozusagen irgendwie diese Entwicklung, also die Entwicklung an sich ist sehr spannend. Und wir haben auch sehr anders gearbeitet, als ich angefangen habe, weil die Technik einfach ganz anders war. Wir haben sehr viel körperlich gearbeitet, weil wir diese Technik von heute nicht hatten. Heute muss man die Kontrolle einfach über die Technik haben. Man hat eine andere Art von, also eine andere Belastung. Die ist halt mehr psychisch, weil man ja immer gucken muss, ist das, was das Gerät auch jetzt macht, richtig. Früher hat man halt mehr Handgriffe gehabt und die Blenden, so Bleiblenden, die individuell für jeden gegossen worden sind, reingeschoben und sich irgendwie begreiflich gemacht, dass das richtig ist. Und jetzt muss man da sitzen und so gucken, dass das, was das Gerät macht, auch richtig ist.
Ich finde, das klingt super interessant, hochkomplex, aber auch total vielseitig. Also Leute, kommt in die Strahlentherapie. Eine nette Kollegin habt ihr dann auf jeden Fall schon mal. Ja, Angela, schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast in dein Arbeitsfeld. Und ja, dann mach's gut.
Ja, danke auch. Tschüss.
Stark, dass ihr heute wieder dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Vergesst auch nicht, den Podcast zu abonnieren und unserem Instagram-Kanal Klinik Klartext zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen will, kommt zum Bündnistreffen immer mittwochs in der Rotation Goseriede 10 in Hannover, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft!